Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Roadbike, von Mountainbike und von Karl. Heute ist wieder eine Bonusfolge angesagt, live und in Farbe von der Eurobike. Und ich bin zum Glück nicht allein im Podcaststudio, denn bei mir ist Lukas Ittenbach, Redakteur bei der Mountainbike. Hallo Lukas.
Hallo zusammen.
Ja, wir sind an zumindest dem Ende für uns der Eurobike angelangt. Wir haben jetzt gerade den dritten Tag hinter uns gebracht. Lukas, für dich war es die erste Eurobike, ja, auf der du warst. Wie hast du die Messe erlebt? Bist du überwältigt von den Neuheiten oder hat es dich ein bisschen eingeschläfert, weil du alles eh schon kennst?
Überwältigt von super vielen Neuheiten ist man hier eigentlich nicht, aber auf jeden Fall überwältigt von der Menge an Ständen, Herstellern, die hier vertreten sind. Es ist ja jetzt zum ersten Mal dieses Jahr auf der Messe in Frankfurt, auf dem Frankfurter Messegelände, das deutlich größer ist als in Friedrichshafen. Ich war dort tatsächlich nie, das heißt, ich habe keinen direkten Vergleich. Aber es ist echt ganz schön riesig hier. Es sind quasi 4 Hallen, teils sogar auf 2 Stockwerken. Es verläuft sich ganz schön extrem, es sind lange Wege. Und ja, man ist abends auf jeden Fall müde, wenn man den ganzen Tag unterwegs ist.
Hat zigtausend Schritte gemacht, irgendwie einen halben Marathon gelaufen. Aber ja, dafür gibt es quasi, bleibt man an jeder Ecke stehen, weil irgendwie ein anderer Stand ist. Und auch wenn man vielleicht irgendwie die Neuheit sozusagen, die große schon kennt, sieht man doch viele Sachen teilweise auch zum ersten Mal. Man weiß, dass die existieren, die Produkte, aber man hat sie vorher noch nicht gesehen. Das ist ja auch so ein bisschen komisch gewesen dieses Jahr, nicht wahr?
Auf jeden Fall. Es gibt ja ganz viel, was jetzt so gesehen gar keine Neuheit ist aktuell, aber auch irgendwie jetzt erst lieferbar wird. Und das war wirklich einiges. Es kam auch bei manchen Gesprächen mit den Herstellern immer wieder zu Wort, wenn man gefragt hat, hey, habt ihr was Neues? Dann kam ganz oft, jein, wir haben es eigentlich schon vorgestellt, zum Beispiel im letzten Jahr auf der Eurobike. Aber jetzt können die Leute es zum ersten Mal wieder bekommen, jetzt sind wir lieferbar, diese ersten Sachen gehen raus. Und das ist dann auch eigentlich ganz schön zu hören, wenn man sieht, dass so langsam wieder sozusagen Fahrt aufgenommen wird und auch die Hersteller wieder mehr ausliefern können, auch wenn natürlich die Lieferprobleme immer noch absolut allgegenwärtig sind.
Genau. Lukas, du hast dich ja so ein bisschen, Mountainbike ist dein Metier hauptsächlich. Gab es irgendwie im Mountainbike-Bereich was Besonderes, was dich umgehauen hat, sage ich mal?
Also tatsächlich ist es ja auch so, dass nicht so super viele Hersteller hier sind. Also das hat man vorher immer so gesagt, die Eurobike ist tot, ganz viele Hersteller machen eigene Messen. Das habe ich hier gar nicht so empfunden, gar nicht so wahrgenommen, weil einfach wirklich viel los ist. Wobei ich sagen muss, im Mountainbike-Segment diese eine absolute Neuheit, die mich umgehauen hat, das gab es jetzt eigentlich nicht, muss ich sagen. Viele Weiterentwicklungen, Neuerungen in vielen Bereichen und man hat auf jeden Fall in den 3 Tagen wieder gesehen, wie viel zu dieser ganzen Produktpalette dazugehört, neben Fahrrädern, was man immer im Kopf hat, Helme, Bekleidung, super viel Zubehör, also wie kleinteilig auch dieses Hobby Radsport inzwischen geworden ist, was man alles kaufen könnte, ja. Also man sieht ja auch,
wenn man Zeit und Geld hätte, genau.
Absolut, also man sieht ja auch wirklich viel, auch nerdiges Zeug, wo man echt Lust hätte zuzuschlagen, muss man wirklich sagen.
Ist eigentlich eine gute Überleitung, weil ich war heute ein bisschen in der Start-up-Area auf der Messe unterwegs. Das ist ein Bereich in einer Halle. Da sind die Stände sind dort deutlich kleiner. Also es ist dann gerade mal so 2 auf 2 Meter teilweise, mit manchmal auch nur einem Produkt. Aber das sind eben diese Start-ups, die wirklich so brandneue Produkte haben und auch neue Ideen. Was aus Rennradsicht da spannend war, habe ich gesehen, das war ein neues Pedal, das nennt sich Patrocleats oder Patrocleats, ist eine englischsprachige Firma und das ist, ja, das ist ein Rennradpedal, beziehungsweise es ist ein Pedal, was auch beim für Triathleten gemacht ist, denn das soll besonders aerodynamisch sein, das Pedal, waren ein paar interessante Ansätze dabei und besonders aerodynamisch, da stehen wir Rennradfahrer ja auch drauf, also zum Beispiel hat das eine sehr niedrige Überstandshöhe, das ist ein sehr flaches Pedal, 9 mm ist das nur hoch, das ist wirklich beeindruckend, also ich hatte es auch in der Hand, es ist sehr leicht, kommt mit einer Titanachse und einem 3D gedruckten Pedalkörper, das wiegt 74 Gramm pro Pedal.
74 Gramm, das klingt wirklich spannend.
Und die Cleats auch nur nochmal 9 Gramm pro Cleat. Also das ist schon sehr beeindruckend. Und das ist natürlich dann ein bisschen vielleicht Gewöhnungssache. Die Achse bei dem Pedal ist sehr weit hinten, so dass du die Schuhposition auf dem Pedal weiter nach vorne hast. Also dass die Pedalachse mehr so unter Mittelfuß ist. Ist auch so ein bisschen so eine Triathletensache. Triathleten haben das sehr gerne, weil
Das
sie
soll man
dann,
austesten.
ja, weil sie dann hinterher besser ins Laufen reinkommen. Ist aber sicher für Rennradfahrer auch nicht uninteressant. Und was ich auch ganz spannend fand, da muss man sich sicher ein bisschen umgewöhnen. Normalerweise vom Rennradpedal kennt man das so, das Pedal hängt so senkrecht nach unten und man hakt sich vorne ein und
Ja,
klickt dann hinten runter. Hier
an
ist
der
es,
Ampel kennt man das sehr gut.
ja, und wenn man nicht reinkommt auch, genau. Und hier ist es genau andersrum, dass das Pedal vorne nach unten hängt und du musst quasi ein bisschen nach hinten ziehen, um
Ah,
dich
okay, du musst von
einzuhaken und dann nach
vorne
vorne
einklicken.
runterdrücken. Ja, das ist, ich konnte es jetzt noch nicht ausprobieren. Es wird, demnächst wird es wahrscheinlich die ersten Samples geben. Das soll, glaube ich, in 6 bis 8 Wochen soll das quasi erhältlich sein. Und dann werden wir es auf jeden Fall mal ausprobieren. Und eventuell, ich hoffe, ich verrate da jetzt nicht zu viel, ist da auch eine Rennradversion in der Mache, wo diese Pedalachse nicht so weit in der Fußmitte ist, also wo man eher so klassisch draufsteht. Also das fand ich sehr spannend. Ja, super niedriger Querschnitt, aerodynamisch, schnelles Pedal. Vielleicht nicht nur für Triathleten interessant, aber das war toll, weil das war mal wirklich was ganz anderes. Nicht Shimano oder Look oder Wahoo, was
Ja,
ja Speedplay ist, sondern was ganz anderes. Werde
das
ich
war
auf
auch
jeden
echt cool, wenn man da durch die Startup Area gelaufen ist, weil man hat wirklich Dinge gefunden. Ich war zum Beispiel bei einer Gravel-Bike-Marke, die wirklich auch in Deutschland einen Stahlrahmen produzieren. Und ja, das ist wirklich spannend. Man sieht Dinge, Manufaktur 83.
Die habe ich
Ja,
auch gesehen, ja.
man sieht einfach Dinge, die man nicht auf dem Schirm hat. Und ich finde, es muss einfach diese Plattform geben und die wird hier geschaffen, um auch kleinen Brands die Möglichkeit zu geben, sich zu zeigen, um zu entwickeln. Ich war zum Beispiel auch bei Toxen, die einen Sturzsensor für den Helm machen. Und die haben mir jetzt erzählt, hey, wir waren bisher immer sozusagen in dieser Startup-Area und jetzt haben die schon ein bisschen größeren Stand oben in einer der Haupthallen. Und das sieht man ja auch, dass wenn diese Plattform gegeben wird, sicherlich nicht der Hauptgrund oder der einzige Grund, aber es ist so ein bisschen auch ein Sprungbrett und eine Möglichkeit, sich zu präsentieren.
Und da können sich neue Marken dann etablieren. Und ich finde das immer, ich meine, klar, manche Leute stehen auf ihre Marke und wissen, was sie da bekommen. Aber ich finde, so neue Marken, die bringen auch immer so einen neuen Impuls mit rein und kann zu neuen spannenden Entwicklungen führen, auch bei den großen etablierten Marken. Neben der Startup Area war ja die Cargo Area. Und fand ich auch sehr spannend. Unser Kollege Georg Zeppin, der in den letzten beiden Podcasts immer die E-Bike und Urban Bike Fahne hochgehalten hat, der ist heute nicht da. Deswegen werden wir dieses Thema mal ein bisschen besprechen. Also bei diesen Cargo Bikes, da tut sich ja
Ja.
im Moment auch richtig viel. Also die meisten sind mit E-Antrieb, ist auch sinnvoll, wenn du richtig viel
Absolut.
transportieren willst, dann brauchst du ein bisschen Unterstützung. Es gab aber ein besonderes Cargo Bike, das ohne Motor angeboten wird. Das fand ich sehr spannend, von Iumentum, also Iumentum. Und das hing da an so zwei sehr dünnen Kabeln und habe mich schon ein bisschen gewundert, wie das da präsentiert wird. Und dann habe ich das mal hochgehoben. Das konnte ich echt mit einer Hand anheben. Das war so ein langes Cargo-Bike, wo man quasi zwischen Lenker und dem kleinen Vorderrad ganz vorne konnte man so eine riesen, riesen
Ja.
Ladung da draufladen. Und das Ding hat halt ohne Zuladung jetzt 15,5 Kilo gewogen.
Boah,
Das fand ich
das ist
schon
schon ganz schön wenig.
richtig beeindruckend. Natürlich war da auch eine Carbon-Gabel dran, Carbon-Vorbau, Carbon-Lenker. Das war schon also getuned auf maximale Leichtigkeit. Aber
Okay.
fand ich beeindruckend, dass es also, es ist nicht nur, es geht nicht nur in die Richtung E und E-Bike, sondern da gibt es auch noch im normalen Biobike-Bereich gibt es echt noch interessante Entwicklungen.
Ja, cool, das ist. Also es gibt ja auch verschiedene Kategorien. Das, was du eben angesprochen hast, ist ja so ein Long John, wo vorne quasi wirklich viel reinpasst, drei Kisten Wasser. Es ist ja auch einfach eine super praktische Geschichte. Aber man hat einfach in den 3 Tagen gesehen, wie allgegenwärtig das Thema ist und dass es nicht einfach nur ein Trend ist. Also unterschiedliche Brands, unterschiedliche Marken, die jetzt auch neu auf dem Markt sind. Wirklich viel hat man da gesehen. Es gibt hier sozusagen um zwei der großen Messenhallen so ein ja, was heißt Parcours? Eigentlich so eine abgesperrte
Eine
Strecke, eine
Teststrecke, genau.
Teststrecke auf Asphalt, wo man eben alle Räder fahren darf von den Herstellern, die draußen eben Stände haben. Und ja, jedes zweite Rad war da eigentlich ein Lastenrad. Und das hat mich wirklich gewundert und beeindruckt, weil es auch wirklich innovative Sachen gibt. Du hast eben erzählt, auch für Hunde, also viel, viel Zubehör irgendwie. Was war das genau?
Genau, ja, das war auch so ein dreirädriges Lastenrad. Das sind zwei kleine Räder vorne und eins hinten. Das hat auch so eine interessante Technik, was einige haben, dass wenn du um die Kurve fährst, neigen sich die Vorderräder mit in die Kurve, was total viel Stabilität bringt. Die Firma hieß, glaube ich, Chike. Und dieses Cargo-Bike hatte vorne, kennt man ja, so einen Aufsatz, wo auch mal Kinder sitzen können, aber das hatte auch einen extra Aufsatz für Hunde. Also du konntest da dein Haustier quasi, das war dann mit einer platten Sitzfläche, ich glaube auch leicht gepolstert für den Hund und mit einem Gurtsystem, wo man den Hund auch anschnallen konnte. Also da kannst du deinen Hund auch mitnehmen. Und nebendran war dann das Äquivalent als Anhänger von Cruiser. Gibt es
Ah,
neben
okay.
Hundeanhängern gibt es natürlich, neben Kinderanhängern gibt es natürlich auch Hundeanhänger. Fand ich auch sehr in drei verschiedenen Größen, ob du jetzt einen Chihuahua oder Bernhardiner hast. Und dann kannst du quasi deinen Hund mit auf längere Touren auch mal nehmen. Weil so ein Hund, der läuft ja gerne, aber vielleicht nicht gleich 40 Kilometer.
Ja, das ist schon schön, wenn man dann die Tiere auch mitnehmen kann auf die Tour.
Genau. Ich habe bei dem Startup, das wollte ich noch erzählen, habe ich noch eine interessante Sache. Das wird jetzt ein bisschen nerdig, ich entschuldige mich, aber da war eine Firma, die nennt sich Aerosensor und der Name ist Programm. Das ist ein Aerodynamik-Sensor für den Hausgebrauch sozusagen. Also, was eigentlich sonst der Windkanal ist für Radentwicklung und Aero-Rennräder und Testen und so, der kann sich nicht jeder leisten. Also, so eine Windkanalmessung ist richtig, richtig teuer. Und diese Firma Aerosensor, die bieten einen wie der Name sagt, einen Aerosensor an, den machst du vorne ans Rad, der misst deine Geschwindigkeit, die Windgeschwindigkeit, die Windrichtung, also den
Okay.
Luftwiderstand von vorne und zusammen mit einem Algorithmus, der dann auch den Rollwiderstand und deinen Power-Output berechnet, berechnet dir das Gerät deinen Luftwiderstand, deinen
Also
Luftwiderstandskoeffizienten.
diesen CW-Wert, den man kennt.
Genau. Und dazu gehört noch ein weiterer Sensor, der auf dem Vorbau angebracht ist, der quasi so Richtung Fahrer schaut und der die Fahrerposition von Rumpf, Oberkörper und Kopf mit einem Laserabstandssystem millimetergenau berechnet. Das heißt, du fährst im Velodrom oder eben auch draußen auf der Straße und kannst deine Position anpassen und siehst immer, sinkt jetzt mein Luftwiderstand, sinkt dieser CW-Wert oder steigt er? Dann kann man quasi, wenn man die Position gefunden hat mit dem niedrigsten Luftwiderstand und einer Position, die man auch halten kann, kann man die quasi in den anderen Sensor einspeichern. Und wenn ich jetzt den Kopf hebe oder den Oberkörper verschiebe oder die Arme strecke, dann merkt dieser zweite Abstandssensor, merkt das dann und zeigt mir auf meinem Garmin an, oh, du gehst hier mit deinem Kopf aus der optimalen Position raus oder du hast mit dem Kopf deine Position sogar nochmal verbessert und kann mir dann sagen, okay, hier. Ich kann meine Position quasi während der Fahrt immer kontrollieren
Ja.
und muss mich nicht darauf verlassen, dass ich quasi in den Positionen so lange geübt habe, dass ich die auch im Schlaf halten kann, sondern ich habe immer eine Rückmeldung. Fand ich sehr spannend, ist im Moment noch im bisschen Prototypenstatus, wird in den nächsten 4 Wochen, glaube ich, auf Indiegogo, auf dieser Crowdfunding-Plattform gestartet. Ist nicht ganz billig, ist am Ende sind es dann diese beiden Sensoren zusammen, sind schon 1000 Euro wahrscheinlich,
Krass.
auf mit dem
Ja, aber
Crowdfunding ein bisschen billiger.
Echtzeit-Aero-Sensor ist natürlich auch super spannend.
Genau, und das ist halt natürlich, ist vielleicht jetzt nicht direkt für den Hausgebrauch, wobei man sagt, ja, so ein Powermeter kostet halt auch
Aber du kennst ja
teilweise
die
1000.
Rennradfahrer.
Ja,
Die sind technikaffin. Nicht nur
genau, und
Rennradfahrer, aber gerade die.
ja.
Vom Herzfrequenzgurt ging es zum Powermeter. Inzwischen gibt es ja wirklich alles.
Genau, und da gibt man vielleicht sogar auch mal Geld aus. Oder es ist was für einen Verein, der dann quasi seinen Mitgliedern so ein Aero-Training ermöglicht. Also ist
Ja,
ja auch möglich.
absolut, klar. Wir können ja mal weggehen vom schneller sein zum komfortabler unterwegs sein. Ist ja auch für viele eigentlich viel wichtiger. Und da ist wirklich viel passiert, so im Textilbereich, aber auch im Zubehörbereich. Und was mir da mehrfach untergekommen ist, ist das Thema 3D-gedruckte Produkte. Und vor allem, ich war heute bei Sellitalia am Stand. Da gibt es einen, du hast eben gesagt, du warst auch dort, da gibt es einen 3D-gedruckten Sattel, das heißt, die Schale ist sozusagen gleich, also das Sattelgestell und die Schale ist gleich zum normalen Sattel, eben aus Carbon gefertigt, aber das Polster oben ist eben ja, also 3D gedruckt.
So eine offene Wabenstruktur.
Ja, es
eigentlich,
ist fast
kann man
ein bisschen
sagen,
schwer zu erklären. Man muss es gesehen
so
haben.
Ein, so ein, wie, ja, es ist wie so eine Netzstruktur, aber eben ja stabil.
Ganz genau. Und es ist nicht unbedingt leicht. Also das ist nicht der Vorteil, sondern es geht wirklich darum das Thema Komfort, weil man eben da variieren kann in der Härte. Und dann kann man zum Beispiel im Hauptsitzbereich in der Mitte kann man es ein bisschen härter machen, aber dafür am hinteren Ende des Sattels softer oder auch vorne. Und so hat man eben die Möglichkeit, wirklich da zu variieren und ein komfortableres, angenehmeres Produkt zu schaffen.
Und nicht nur bei Sätteln, da hat man das jetzt ab und zu schon mal gesehen, ich glaube von Physik und von Specialized, aber es geht ja auch noch in andere Bereiche, selbst im Bekleidungsbereich gibt es da schon erste, ich weiß nicht, ob wir das schon so erzählen dürfen, aber ich glaube, wenn der Podcast rauskommt, dann ist die Neuheit schon an die Weltöffentlichkeit getreten, oder?
Ja, bei Endura gibt es jetzt ganz neu eine Hose, die ist eben auch 3D gedruckt, beziehungsweise das Polster ist 3D gedruckt. Das sieht eigentlich ganz ähnlich aus wie der Sattel, nur eben, dass das das Polster ist, dass man das in die Hose eingearbeitet ist. Und auch da ist wirklich das Thema Komfort. Und natürlich sollte man das jetzt nicht unbedingt mit einem 3D gedruckten Sattel kombinieren, dass man dann sozusagen Wabenmuster auf Wabenmuster sitzt,
ja,
sondern wenn man damit auf dem normalen Sattel sozusagen sitzt, dann hast du mehrere Vorteile. Zum einen gibt es ja das Thema Schwitzen, Feuchtigkeit, dass du einfach sozusagen kein nasses Polster hast. Ich glaube, das kennen viele, die auch mal im Sommer irgendwie länger unterwegs sind. Und zum anderen hast du eben durch diese Wabenstruktur dieses Thema Komfort.
Du hast die Möglichkeit eben an bestimmten Stellen, du kannst leichter quasi, du hast nicht ein uniformes Polster und wenn du das Polster quasi an verschiedenen Stellen verschieden festmachen musst, dann musstest du mit verschiedenen Dicken arbeiten oder verschiedenes Material an den Stellen einsetzen. Das war immer ein bisschen kompliziert, aber jetzt durch den 3D-Druck kannst du sehr gezielt sagen, der Sattel, das Sitzpolster soll an der Stelle etwas fester sein, vorne ein bisschen weicher und kannst natürlich so ein sehr ausgeglichenes Polster herstellen. Ist, finde ich, sehr spannend.
Auf jeden Fall super spannende Entwicklung und das geht wirklich so weiter im Zubehör- und Bekleidungssegment, was jetzt auch, was ich immer wieder gesehen habe, wenn wir nochmal in den Mountainbike-Bereich gehen, sind Helme, irgendwie einige Downhill-Helme, habe ich gesehen, wurden vorgestellt oder gezeigt und da ist auch so ein Trend, dass man sozusagen den Kinnbügel, nenne ich es mal, vorne abnehmen kann. Meistens ist es dann tatsächlich so, dass die Helme eben die Downhill-Norm, die so ein Fullface-Helm normalerweise erfüllt, nicht erfüllt sozusagen, aber hat eben den riesen Vorteil, dass wenn man den Helm mal als Enduro-Helm sozusagen benutzt oder mal im Bikepark, dann kann man da so ein bisschen variieren.
Du kannst für bergauf.
Beziehungsweise man kann den Bügel, weil das zwei einfache Handgriffe sind, kann man den Bügel bergauf abnehmen.
Ja. Das macht den Helm natürlich halt und du hast trotzdem halt, auch wenn es jetzt nicht diese Downhill-Zertifizierung ist, du hast trotzdem den Vorteil eines mehr oder weniger Full-Face-Helms für bergab. Wenn du vielleicht jetzt auch Enduro oder auf einem normalen Trail im Bikepark fährst, dann muss das ja nicht gleich, das muss ja nicht gleich die Downhill-World-Cup-Strecke sein. Aber du hast auf jeden Fall ja den Vorteil eines Full-Face-Helms bergab, aber bergauf hast du quasi die Atmungsfreiheit von einem ganz normalen Mountainbike-Helm.
Genau, und die meisten kann man sogar sowohl mit Goggle als auch mit einer normalen Brille fahren. Das heißt, also man muss nicht immer sozusagen abnehmen und wieder dran machen, sondern man kann den Helm auch einfach mal nur im Alltag sozusagen auf der Feierabendrunde abends benutzen.
Ist natürlich cool, wenn man dann nicht zwei Helme braucht, sondern ja, ein Helm, beides in einem Helm ist.
Absolut.
Bevor wir jetzt abschließen, hättest du noch irgendwie ein Highlight aus den letzten 3 Tagen, was dich irgendwie besonders beeindruckt hat? War es der Gesamteindruck von der Messe oder war es das Zusammenstehen am Stand am Abends noch mit einem Bier und mal quasi, wo vielleicht auch der ein oder andere Hersteller aus dem Nähkästchen geplaudert hat oder was war's?
Ja, das ist wirklich spannend, das muss man auch sagen. Wir haben das ein oder andere tatsächlich gesehen, was hier die meisten noch nicht sehen durften, das ist,
worüber wir dann leider auch noch nicht sprechen dürfen.
Das ist dann wirklich spannend und da kann man sich auf vieles freuen, kann ich nur sagen. Und das ist auch das, was mich begeistert hat, dass du einfach ins Gespräch kommst mit den Herstellern. Das ist in den letzten 2 Jahren einfach viel zu kurz gekommen und ist auch wichtig, dass man sich austauscht. Das ist auch die Funktion von so einer Messe, dass wir bei den Herstellern sind, Hallo sagen, nicht nur schauen, was sind die Neuheiten, was bringt ihr raus, sondern auch, was beschäftigt euch, welche Themen kommen, welche Themen sind schon da. Und da in den Austausch zu kommen, das war wirklich schön. Und das dann mit dem ein oder anderen Kaltgetränk am Abend ausklingen zu lassen und da vielleicht auch die ein oder andere Sache mal noch mitzubekommen, das ist ja wirklich, wirklich schön hier.
Und quasi die Produkte vor Ort mit eigenen Augen sehen und in die Hand nehmen, das könnt ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen auch machen. Wenn ihr diesen Podcast gleich hört, wenn ihr rauskommt, dann ist Samstag der 16. Und am Samstag sowohl wie auch am Sonntag könnt ihr selber noch auf die Eurobike gehen. Also ihr müsst nicht zur Presse oder Händler oder so sein. Das sind einfach Publikumstage. Hier sind weiterhin alle Hersteller, die jetzt die ganzen 3 Tage schon vor Ort sind, sind auch vor Ort. Und vor allem der Testparcours ist natürlich auch noch aufgebaut und mit echt vielen Rädern zum Testen, Rennräder mit DI2-Schaltung, falls man das mal noch nicht probiert hat und mal probieren will, E-Cargo-Bikes, E-Mountainbikes, normale Mountainbikes, E-Roller.
Es ist auf jeden Fall super spannend hier. Man sollte ein bisschen Zeit mitbringen.
Genau.
Es ist größer, als man sich vielleicht vorstellt und es ist wirklich an jeder Ecke was Spannendes zu entdecken und es gibt ein riesen Rahmenprogramm auch noch ganz nebenbei. Es gibt so eine Dirtbike-Strecke, wo Slopestyler zum Beispiel dann auch am Wochenende noch abrocken. Ich habe gehört, Danny McEskill, glaube ich, soll auch kommen am Sonntag. Also es ist auf jeden Fall einiges los und
Wetter soll auch gut werden.
Pumptrack, das Wetter soll gut sein, also auch sicherlich als Familienausflug geeignet und wer radaffin ist und Lust hat, ein paar Neuigkeiten zu entdecken, der ist ja auf jeden Fall sehr gut aufgehoben am Wochenende.
Genau, und der kommt zu Frankfurt kommt nach Frankfurt am Main und zieht sich die Eurobike auf dem Messegelände rein. Wer dazu leider keine Zeit hat oder den Podcast jetzt ein bisschen später hört und denkt, ach, die Eurobike ist vorbei, der schaut einfach auf unseren Homepages vorbei, auf mountainbike-magazin.de, auf roadbike.de, auf elektrobike-online.com oder auf karl.jetzt, weil wir werden in den nächsten Tagen jede Menge Neuigkeiten haben von der Eurobike und ihr könnt euch da auch die Podcast-Folgen da nochmal anhören und da werdet ihr alle wichtigen Dinge darüber erfahren. Oder ihr guckt einfach auf unsere Social-Media-Kanäle, auf Instagram zum Beispiel ist das Mountainbike-Magazin und Roadbike-Magazin und auch Karl, das Magazin, sind da unterwegs und da haben wir auch schon einige Eindrücke von der Messe gepostet.
Ganz genau.
Da könnt ihr euch mal genauer angucken, wie das so aussieht. Und wenn ihr das alles jetzt nicht unbedingt nur auf eurem Handy oder im Internet gucken wollt, dann geht einfach ans Kiosk, weil da gibt es die Mountainbike und die Roadbike und die Karl auch als gedruckte Hefte mit allen wichtigen Infos nochmal richtig gut zusammengefasst. Schöne Bilder, schön zum Durchblättern. Und am allereinfachsten ist natürlich, wenn ihr euch ein Abo holt. Ich sag's euch im Vertrauen, das ist der beste Deal. Dann kommt das Heft zu euch nach Hause und ihr müsst gar nichts mehr machen. Das ist wirklich unschlagbares Angebot. Wir sagen jetzt erstmal
Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören und hoffen, dass ihr bei der nächsten Podcast-Folge auch wieder dabei seid. Und dann bis zum nächsten Mal.
Bis bald.